Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber hochwürdiger Mitbruder, Geliebte im Herrn. Betrachten wir die Ereignisse dieses einen Tages, ja nur des Abends und der Nacht, dann, liebe Gläubige, werden wir damit kaum fertig. Innerhalb kürzester Zeit überstürzen sich die Ereignisse geradezu. Zuerst die Vorbereitung des Paschamahles, dann das hohe priesterliche Gebet Jesu unausschöpflich in seinem Reichtum und seiner Tiefe, die Fußwaschung, das Paschamahl, die Ankündigung des Verrates, die Fragen der Apostel, dann der Fortgang des Judas in die dunkle Nacht, die Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes und des Weihepriestertums, dann anschließend der Weg nach Gethsemane, die tiefste Verlassenheit und Agonie unseres Heilandes, das Schlafen der Jünger, der Blutschweiß, der stärkende Engel vom Himmel, der ihm in seiner Not zu Hilfe kommt, die Ankunft der Kohorte, der Kuss des Judas, das dreimalige Niederstürzen der Soldaten bei der Antwort Jesu auf die Frage, wen sucht ihr, mit »Ich bin es«, dann die Festnahme des Herrn, die Befragung beim Hohen Priester, die dreimalige Verleugnung Jesu durch Petrus und die Reue des ersten Papstes. Liebe Gläubige, alle diese Ereignisse sind uns ja mehr oder weniger bekannt. Und sie sind uns doch so wenig fassbar. Man wird damit einfach nicht fertig. Deshalb wäre es auch zu viel, sie am heutigen Tag, am heutigen Abend vollständig bedenken zu wollen. Wir werfen daher unseren Blick nur auf ein Detail, einen Ausschnitt des gesamten Geschehens, der aber, liebe Gläubige, von ganz entscheidender Wichtigkeit ist, ja, der uns zur Entscheidung herausfordert und vor dem wir nicht unentschieden bleiben können. Wollten wir das, so hätten wir uns eben doch entschieden. Wir richten unseren Blick auf das Antlitz, auf den Blick des Herrn und Erlösers in diesen Stunden. Das mag, liebe Gläubige, zunächst befremdlich klingen. Und doch stellen wir sehr bald fest, wie viel von diesem Blick des Herrn und von der Antwort, die dem Blick widerfährt, abhängt. Vor allem zwei der Apostel, die in der Passionsgeschichte unseres Herrn eine besonders wichtige Rolle haben, besonders zwei der Apostel werden durch den Blick Jesu herausgefordert und sie reagieren ganz verschieden darauf. Der eine zu seinem Verderben und der andere zu seiner Gnade. Da ist zunächst Judas. Schon öfters während des gemeinsamen Weges durch das Heilige Land mag ihn Jesus mit seinem klaren, mit seinem durchdringenden Blick angesehen haben. Und in der ersten Zeit, da sind wir wohl alle sicher, liebe Gläubige, als Judas ihm folgte, da erwiderte er diesen Blick wahrscheinlich mit Offenheit und Liebe und innerer Bewunderung und Verbundenheit mit seinem Herrn und Meister. Dann aber mag Judas mehr und mehr begonnen haben, dem Blick Jesu auszuweichen. Johannes sagt uns in seinem Evangelium, dass Judas eine ungeordnete Neigung zum Geld hatte, sich also öfters an der Kasse bediente. Vermutlich begann er dann auch gleichzeitig an der Person und an der Sendung Christi zu zweifeln. Und so konnte er ihm schon nicht mehr klar in die Augen sehen. Seine Werke begannen böse zu sein, und so traf auf ihn das Wort des Johannesevangeliums zu: Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihre Werke böse sind. wer Böses tut, wer verborgene Umtrieben anhängt, mehr als dem Guten, das die Helligkeit des Lichtes nicht zu scheuen braucht, der beginnt eben sich zu verstecken. Und schließlich, wir wissen es, ließ sich Judas auf einen Handel mit den Feinden Jesu Christi ein. Der Herr wusste darum. Und es fällt uns leicht, uns vorzustellen, wie er, Judas, in den letzten Tagen öfters einen fragenden und einen vielsagenden Blick zuwarf. Und wie Judas möglicherweise errötete oder verwirrt reagierte oder irgendetwas Auffälliges tat, um davon abzulenken, was nun schon zwischen ihm und Jesus, zwischen seinem verdorbenen und dem unermesslich heiligen Herzen des Herrn lag. Beim Abendmahl dann, kurz vor der Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes, wurde die Lage immer gespannter. Ja, sie wurde geradezu unerträglich. Insbesondere, als Jesus den Aposteln den bevorstehenden Verrat angekündigt hatte und einer nach dem anderen fragte, bin ich es etwa? Schließlich fragt ja auch Judas selbst. Für einen Moment schaut er dabei wohl Jesus Christus, unseren Herrn, an. Doch welche Ferne lag schon zwischen ihnen? Er erkannte gewiss in der Tiefe seines Herzens, jetzt wäre noch ein Augenblick, das zu verhindern, was bevorsteht. Jetzt könnte ich mich noch in dieses Meer der Liebe und des Erbarmens, das mir im Antlitz Jesu Christi gegenübersteht, hineinwerfen und es wäre alles wieder gut. Und all die Dunkelheit, die sich in meinem Herzen und in meiner Seele auszubreiten beginnt, sie würde wieder überstrahlt von seinem göttlichen Licht. Aber er verschließt sich dem Blick des Herrn. Jesus fordert ihn auf, das zu tun, was er tun will. Und er geht nach draußen. Im Johannesevangelium heißt es an dieser Stelle, es war aber Nacht. Damit ist nicht nur die Nacht als eine späte Stunde des Tages gemeint, sondern vor allem die finstere Nacht, die sich nun im Herzen des Gefallenen, des zum Verräter gewordenen Apostels ausbreitet. Während drinnen im Abendmahlsaal das strahlendste aller Lichter aufgeht, da Jesus das Brot in seinen hochheiligen Leib und den Wein in sein kostbares Blut verwandelt und so der jungen Kirche sich selbst und sein Opferwerk übergibt, wählt Judas selbst die dichteste Finsternis der Sünde. Aber dann noch eine Begegnung mit dem Herrn und auch die an dem heutigen Abend. Er geht im Ölgarten auf Jesus zu, um zu tun, was er mit den Juden vereinbart hat. Noch einmal trifft ihn der Blick seines Herrn und Meisters. Judas sieht ein Antlitz, das ihm sehr vertraut ist, aber das von Schweiß und Blut überströmt, sich ihm zeigt. Und er sieht ein Antlitz, das in ihm sicher noch einmal die Sehnsucht nach dieser ganz anderen Welt, die uns in Jesus Christus erschlossen wird, erweckt. Er erahnt die Not, die Jesus durchgestanden hat, auch um seinetwillen. Er sieht zugleich in diesem Angesicht die ewige Wahrheit, die in Christus ein menschliches Gesicht angenommen hat. Jetzt bestünde noch einmal, ein letztes Mal die Möglichkeit zur Umkehr, wenn er sich diesem Blick aussetzen würde. Aber nein, wie es von Kain im Alten Testament heißt, dass er, als er plante, seinen Bruder Abel zu töten, nicht mehr zum Himmel schaute, sondern die Augen senkte, so senkt auch Judas seinen Blick, weicht dem Herrn aus und wie ein Schlafwandler mag er dann vielleicht, wie in einem Automatismus, der sich gar nicht mehr rückgängig machen lässt, auf Jesus zugegangen sein und ihm den Verräterkuss auf die Wange gedrückt haben, trotz dieses Wortes Freund. Mit deinem Kuss verrätst du den Menschensohn. Und von jetzt an schaut er nur noch die Finsternis der Sünde, spürt den nagenden, den würgenden Biss des Gewissens, stürzt sich immer tiefer und tiefer in die angesichts der Sonne selbst bereitete Nacht und fällt schließlich bis in den verzweifelten Selbstmord. So ergeht es dem, der dem Blick des Herrn ausweicht. Anders ein anderer Apostel, Petrus. Einer seiner hervorstechendsten Züge, liebe Gläubige, während des ganzen öffentlichen Wirkens Jesu, ist ja seine Offenheit und Direktheit. Er sagt, was er denkt, und er sagt es auch dann, wenn es nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Er sucht die Nähe des Herrn, auch dann, wenn er sich wieder einmal als schwach und unerleuchtet gezeigt hat. Ein deutliches Beispiel noch am heutigen Abend, die Fußwaschung. Er zieht seine Füße weg, das kann er nicht dulden, dass ihm der, den er als Sohn des lebendigen Gottes bezeichnet hat, die Füße wäscht. Aber ein Blick Jesu und sein Wort, wenn du dir das nicht geschehen lässt, hast du keinen Anteil an mir, und schon ist Petrus bereit, sich nicht nur die Füße waschen zu lassen, nein, er möchte möglichst ganz von ihm gewaschen werden. In Petrus tut sich manchmal die Gefahr der Verfinsterung durch die Sünde auf, doch er liebt, im Gegensatz zu Judas in seinem Verrat, das Licht mehr als die Finsternis. Und deshalb kehrt er immer sogleich zum Herrn zurück. So auch am heutigen Abend. In Gethsemane, als er mit Jakobus und Johannes dazu gerufen ist, dem Herrn in seiner Agonie beizustehen, wachet und betet, da überfällt ihn wie die anderen der Schlaf. Und wenn der Herr zurückkommt, dann trifft ihn gewiss der Blick. Und wir sehen einen leidenden Petrus, leidend darunter, dass er nach all dem, was schon geschehen ist, die Kraft nicht mehr aufbringt, zu beten und seinen Geist auf Gott zu lenken. Er leidet an seiner Schwäche und nicht wie Judas an seinem bösen Willen. Und das wird ihm dann auch, liebe Gläubige, im weiteren Verlauf zum Segen. Mit Johannes begibt er sich ja zur Wohnung des hohen Priesters. Aber dann, in entscheidender Stunde, zeigt er sich schwach. Er hat eben seinen Herrn aus dem Blick verloren. Und wer ihn nicht mehr vor Augen hat, dem wird alles andere immer größer und immer wichtiger. Die Meinung der Menschen, das eigene Wohlergehen, das eigene Leben. Er, der noch kurz vorher im Garten Gethsemane nach dem Schwert gegriffen und dem Knecht des hohen Priesters sein Ohr abgeschlagen hatte, er weicht vor der Frage einer Magd zurück in eine direkte Lüge und lässt sich sogar noch dazu hin, unter Flüchen zu sagen, er kenne diesen Menschen nicht. So fällt also Petrus immer tiefer hinein in dieses Wirrwarr der eigenen Seele. Ein Wirrwarr von Sorgen und Ängsten und Befürchtungen, in dem es rein menschlich betrachtet überhaupt keinen Ausgang mehr gibt. Aber dann, wir erfahren es im Lukas-Evangelium, wird der Herr vorbeigeführt und blickt den Petrus an. Petrus erwidert den Blick. Er lässt sich gleichsam von den Augen, von der Erkenntnis des Herrn treffen, bis auf den tiefsten Grund seiner Seele. Das ist schmerzlich, das ist peinlich. Am liebsten wäre er im Boden versunken, aber er lässt es geschehen und gerade dadurch wird ihm die Gnade der Reue und der Umkehr. Also, liebe Gläubige, nicht eigene gute Vorsätze, keine tugendhaften Kraftanstrengungen haben ihn aus seiner schrecklichen Lage herausgeführt, sondern der Blick des menschgewordenen Gottessohnes. Und nachdem ihn diese Augen getroffen haben, wäre es Petrus unmöglich gewesen, Jesus noch ein viertes und fünftes Mal zu verleugnen. Wie konnte er auch? Am heutigen Abend sind auch wir alle durch die Feier der Kirche in diese Ereignisse mit einbezogen. Und auch uns begegnet dieser Blick, von dem ein Gebet der Kirche sagt, dass ihm jedes Herz offen steht, dass zu ihm auch die kleinste Willensregung laut spricht und dass ihm nichts, rein gar nichts verborgen ist. Und alles, liebe Gläubige, hängt davon ab, ob wir diesem Blick ausweichen, aber er sieht uns ja dennoch, oder ob wir ihm bewusst begegnen, ja ihn sogar suchen. In all den Lagen, wo wir versucht werden, wo wir uns schon auf den Pfad des Spieles mit der Sünde oder der Sünde selbst begeben haben, will uns dieser Blick treffen. Und wenn wir aufrichtig zum Herrn hinschauen, dann wird uns die Gnade der Umkehr. Wenn wir aber ihm ausweichen, weil wir etwas zu verbergen haben, dann werden wir immer tiefer in dieses Schlamassel hineingeraten. Im Anschluss an die Heilige Messe wird Jesus Christus, unser Herr, hier im hochheiligsten Sakrament, das er am heutigen Abend eingesetzt hat, auf dem Altar ausgesetzt sein. Er selbst ist gegenwärtig. Und das bedeutet auch, liebe Gläubige, er schaut uns aus diesem Sakrament an. Es ist der Blick, der für Menschen wie Judas unerträglich ist. Der für Menschen wie Petrus in der Versuchung zwar schmerzlich, aber läuternd und heilend ist. Und es ist der Blick, der für Menschen wie Maria und Johannes, die bis an das Kreuz ihm die Treue hielten, Freude und Wonne bedeutet. Die beste Vorbereitung auf das heilige Osterfest, die beste Vorbereitung auch darauf, dass unser eigenes Leben durch Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung führe, dass es ende in ein echtes Ostern, ist diese: möglichst oft seinem Angesicht begegnen. In dem berühmten Choral aus der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, O Haupt voll Blut und Wunden, heißt es: Wer hat dein Augenlicht, dem sonst ein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Ja, wir erblicken den Herrn in seinem tiefen Leiden, aber es ist dieses Licht, das uns entgegenstrahlt und das uns läutern und heiligen und einmal in die himmlische Herrlichkeit führen soll, wo wir ihn dann unverhüllten Antlitzes schauen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn er uns also sein heiliges Antlitz zuwendet und wir zurückschauen, dann können wir, liebe Gläubige, nicht mehr in unseren Sünden bleiben. Dann müssen wir umkehren. Dann müssen wir, wenn es nötig ist, so schnell wie es nur geht, die Gelegenheit zur heiligen Beichte benutzen. Denn sonst müssten wir uns verbergen. Und dann müssen wir uns danach sehnen, ihm in diesem Sakrament zu empfangen, das uns einen Vorgeschmack der himmlischen Herrlichkeit gibt, wo wir dann einmal sein Antlitz schauen sollen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.